12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12cast. Ich bin Benny Meyeron und heute habe ich unseren CEO Florian Haller zu Gast. Wie jedes Jahr sprechen wir über das vergangene Jahr, wagen einen Ausblick auf das kommende Jahr. Wir haben darüber gesprochen, warum wir als Agenturgruppe wirtschaftlich in schweren Zeiten trotzdem gut dastehen, wie KI uns dabei hilft, weshalb die Bürokratie für den Standort Deutschland zwingend abgebaut werden muss und warum die kommenden Neuwahlen gut sind und welche Chancen wir nun haben. Also, let's go! Servus Florian, danke für deine Zeit und schön, dass du in Folge 14 vom 12cast am Start bist.
Vielen Dank, Benny, dass du mich einlässt. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir sind ja hier jetzt in der gewohnten Runde. Wir machen das jetzt schon zum zweiten Mal und wir sprechen wieder über das vergangene Jahr und versuchen natürlich auch so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, zu prognostizieren, was im kommenden Jahr in puncto Business auf uns zukommen könnte. Ja, und lass uns direkt mal auf die Folge von vor 12 Monaten zurückblicken. Da haben wir über deine Vorsätze, über deine privaten und wahrscheinlich auch persönlichen Vorsätze für das Jahr 2024 gesprochen. Ja, und ich könnte dich jetzt raten lassen, ob du noch genau weißt, was du dir da vorgenommen hast, aber volle Transparenz an der Stelle. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Daher, du hast letztes Jahr, also Ende 2023, gesagt, 2024 ist der Florian Haller pünktlich. Wie steht's darum?
Also ich würde sagen, der Florian Haller war stets bemüht, pünktlich zu sein. Und in Teilen ist ihm das auch gelungen, ja.
Welche Schulnote ist stets bemüht nochmal?
Stets bemüht ist, glaube ich, eher so eine 4 minus 5 plus.
Ja, okay.
Ich kann aber wenigstens gerne setzen 6.
Okay, ich kann ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da kann ich auch sagen, dass du dich verbessert hast, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so ganz so nett ist. Wir haben ja jedes Jahr vor dem Podcast haben wir so ein Vorgespräch und ich weiß noch letztes Jahr, glaube ich, eine Stunde in deinem Büro in einem Konfi gewartet. Du warst nebendran in einem wichtigen Telefonat, offensichtlich was wichtiger war, das ist auch total okay. Da habe ich eine Stunde gewartet und ich habe dann irgendwann so nach 50 Minuten gesagt, oh, wie lange soll ich eigentlich noch warten? Wann kann ich gehen? Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, jetzt ist der Termin um. Er ist immer noch nicht da. Ich glaube, jetzt kann ich gehen. Er hat mich, glaube ich, auch gesehen. Ich gehe jetzt einfach und dann den Termin haben wir so ein bisschen ausfallen lassen. Jetzt dieses Jahr waren wir bei 15 Minuten total okay, ja, die habe ich schon eingepreist und jetzt für die Aufnahme waren wir, glaube ich, so, wow, lass es 7-8 Minuten sein. Also von
also
dem
du merkst, ich werde besser.
Es ist eine positive Tendenz, ja, absolut, zu erkennen, ja. Und
ich sage, nächstes Jahr werde ich verstörend sein für alle und immer zu früh kommen.
Das ist wahrscheinlich wirklich verstörend, oder? Weil dann kommen alle anderen immer zu spät und dann denken sie sich, oh Mann. Ja, aber dann kommen die dann auch irgendwann pünktlich. Das haben sie, glaube ich, irgendwann geschnallt, ja. Hast du andere neue Vorsätze für 25?
Ach, die Welt dreht sich so wahnsinnig schnell und es gibt so wahnsinnig viele Prioritäten, die wir irgendwie gleichzeitig handeln müssen. Und für mich, mein persönlicher Vorsatz eigentlich fürs nächste Jahr ist, wieder mehr Fokus zu haben, ja. Zu sagen, was sind die wirklich richtig wichtigen Dinge? Was sind die Dinge, die nur einfach nur dringlich sind und das stärker zu unterscheiden und eben mich mehr um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Ich glaube, das wäre so ein Stück weit mein Vorsatz.
Also bessere Prioritäten setzen.
Klarere Prioritäten setzen, sich nicht dauernd von allen möglichen anderen Prioritäten auch noch ablenken lassen.
Kannst du ein Beispiel nennen, so welche Prioritäten du so ein bisschen so ad acta legen lässt? Ist es so Mindset, negative Gedanken oder so, dass...
Naja, ich habe manchmal Standardtermine, ja, die ich einfach so mache, die ja auch wichtig sind, ja, von denen möchte ich gerne weniger machen und mich um die großen Themen wie AI wirklich kümmern zu können, die Entwicklung einzelner größerer Firmengruppen von uns mich drum kümmern zu können, die Internationalisierung mich drum kümmern zu kommen. Das sind so die wirklich richtig wichtigen Sachen, ja, und die ein oder andere vermeintlich dringliche Sache, die dann dauernd so ums Eck kommt, auch wegschieben zu können.
Bin ich gespannt, wenn wir in 12 Monaten wieder hier sitzen, wie du das dann bewertest, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu bewerten, als ob du jetzt pünktlicher bist oder unpünktlicher. Ja. Können wir in 12 Monaten nochmal drüber sprechen. Kannst du dich noch erinnern, was in unserer Folge von vor 12 Monaten so ein bisschen der Haupttenor im Gespräch war. Also mir ist ein Wort so in Erinnerung geblieben und das war herausfordernd. Kannst du dich noch erinnern, was wir da so gesprochen haben?
Nee, ich glaube, wir haben viel darüber gesprochen, dass das ein herausforderndes Jahr für uns werden wird. Ja, und ich glaube, das ist es ja auch tatsächlich geworden. Ne? Also
ja, du hast gesagt, 2023 sind wir von Krise in Krise gestolpert. Ja, jetzt sitzen wir und ich sag so, ja, wie sieht's denn in 2024 aus? Sind wir da auch von Krise zu Krise gestolpert?
Naja, also ich habe das Gefühl, 2024 war so ein zweigeteiltes Jahr. Ja, auf der einen Seite sind die Krisenherde, die wir eben letztes Jahr im 2023 gesehen haben, sind nicht weggegangen. Der Ukraine-Krieg ist weitergegangen, die wirtschaftliche Situation gerade hier in Deutschland ist schwieriger geworden. Die Großwetterlage zwischen China, den USA und uns ist schwieriger geworden. Wir haben ein stranges Wahlergebnis in den USA gesehen. Wir haben eine Regierung, die aufgegeben hat. Also insofern, es war ein, finde ich, sehr bewegtes und schon von Krisen gezeichnetes Jahr. Auf der anderen Seite kam natürlich auch eine ganz große Veränderung. Das ist eben der Durchbruch von KI, der uns dieses Jahr eben sehr stark auch dann wiederum Chancen gegeben hat.
Ja, über KI sprechen wir natürlich auch noch ein bisschen später, weil auch unsere, ich glaube, die letzten zwei Folgen jetzt vom 12cast gingen auch über das Thema KI, weil das bestimmt uns als Agenturgruppe gerade, und das ist auch gut so,
absolut,
dass uns das bestimmt. Wie bewertest du, ich meine, du kennst die Zahlen, aber wie bewertest du so ein bisschen unsere wirtschaftliche Lage aktuell? Ja, draußen, man spricht immer hier Regression, alles sinkt. Wie stehen wir da auch vielleicht im Vergleich zum Wettbewerb und der Marktkonsolidierung?
Also die Rahmenbedingungen, ich glaube, man muss in zwei Teile teilen. Ja. Die Rahmenbedingungen, die sind einfach gerade hier in Deutschland super schwierig. Ja? Ja. Deutschland hat so ein mal das Problem, dass uns die Exportmärkte zurzeit wegbrechen oder drohen wegzubrechen. Ja? China aus politischen Gründen, in den USA eben aus auch wieder politischen Gründen, aber weil die halt Zölle packen werden. Das ist eine große Herausforderung. Das zweite ist, dass der Standort Deutschland nicht gut gepflegt worden ist in den letzten Jahren. Das ist zugegebenermaßen nicht nur ein Verschulden der Ampelregierung, sondern das ist auch ehrlich gesagt in der langen Ära Merkel ist viel aufgeschoben und verpasst worden, was man damals hätte machen müssen. Aber die Ampel hat eben die Chance zum Neuanfang nicht genützt und hat zu wenig für den Standort getan. Und das macht es halt, wenn jetzt die Exporte wegfallen, macht es nochmal schwieriger, weil wir einfach zu wenig Nettoinvestitionen in Deutschland haben. Und dann ist die Stimmung draußen relativ schlecht. Das heißt, Konsumklima ist schlecht, das Investitionsklima ist schlecht. Und diese drei Faktoren zusammen, die machen halt einfach ein unfreundliches wirtschaftliches Klima aus. Und da gibt es andere Länder, da ist das ein bisschen anders. In Spanien sind ganz bullisch, obwohl es da auch, die Schweizer sind relativ ausgeglichen und auch ganz, ganz positiv. Aber hier in Deutschland gerade ist das schon eine echt schwierige Situation.
Wie ist es dann für dich, dich dann trotz der schwierigen Situation in unserem Heimmarkt sozusagen, du stellst dich jetzt gerade hin und sagst so, Future Positive ist super wichtig. Ich glaube, das ist auch total gut. Wie leicht fällt dir das dann auch wirklich so positiv zu sein?
Naja, was ich mir immer sage ist, ja, wenn ich über Future Positive nachdenke und spreche, Future Positive heißt eben nicht, ja, alles ist super, ja. Weil das ist einfach naiv und das ist ja auch falsch oder gelogen. Das meinen wir ja mit Future Positive nicht. Sondern Future Positive meinen wir, dass wir, egal was für Rahmenbedingungen da sind, ja, wir die Möglichkeit und die Tools in der Hand haben, um eben eine positive Zukunft zu erschaffen. Ja?
Ja.
Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger, aufgeklärter Optimismus, wenn du willst. Ja? Und das versuchen wir mit Future Positive zu sagen. Das heißt, gerade in schwierigen Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden, lass uns immer bewusst sein, wir können die Dinge ändern für uns und unser Unternehmen und unser Umfeld, ja. Und wir kommen mal, wie du richtig gesagt hast, nachher nochmal auf KI nochmal zurück. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, was uns da gegeben worden ist. Aber das ist möglich. Und weil du mich vorhin gefragt hast, wie stehen wir im Moment da?
Ja.
Wir sind jetzt ja am Ende, also wir sind jetzt sozusagen im
vierten Monat. Knapp 6 Monate rum, ja, fast. Ja,
knappes halbes Jahr rum. Und wir sind über Vorjahr, zweistellig über Vorjahr. Wir sind auch von der Gewinnlage, haben uns wieder erholt. Das ist auch ganz gut. Also das heißt, wir im Moment segeln wir im Sturm ganz gut. Jetzt lassen wir mal hoffen, dass das auch bis zum Ende des Jahres so bleibt. Bis zum Ende Juni nächsten Jahres so bleibt. aber man kann auch gegen den Wind aufkreuzen, ja, um in der Seglersprache zu sein, oder bei Sturm kann man eben auch ausfahren, das geht schon. Und das meinen wir mit Future Positive.
Was sind für dich die Hauptfaktoren, warum wir gerade gut durch den Sturm segeln? Weil ich merke es auch, ich saß vor 12 Monaten hier, ich war so ein bisschen niedergeschlagen, weil ich selbst gemerkt habe, unser Geschäft ist schwierig. Jetzt 12 Monate später stehe ich auch da für mich, mein Geschäft läuft gerade ganz gut. Ja, ich bin total glücklich darüber, dass wir wachsen können, dass wir Leute einstellen können. Was ist so, ich kenne meine Faktoren, aber was sind so für dich so im Großen und Ganzen die Faktoren, warum wir gut da durchkommen?
Ich sag dir, der eine Grund ist jetzt ein vermeintlich weicher Grund, aber glaube ich, das ist der zentrale und wichtigste Grund. Du hast gerade im Nebensatz gesagt, mein Geschäft ist gut. Ja? Und das finde ich total cool. Ja? Weil du das sagst nicht, da sind irgendwelche anderen und so und bei uns und so läuft es gut, sondern du hast gesagt, mein Geschäft ist gut. Wir haben hier einen Esprit von Unternehmertum, ja, und persönlicher Verantwortung, wir nennen das ja Ownership, ja, in der Gruppe, die unterscheidet uns wirklich von den großen Konzernagenturen, ja, wo du einen sehr geringen Freiraum hast, wo du gesagt kriegst, was du machen musst. Und diese Entrepreneurship, dieser Unternehmergeist, dieses Unternehmerunternehmen, das ist etwas, was uns wirklich vorantreibt und was uns gerade in diesen schwierigen Rahmenbedingungen, glaube ich, nach vorne treibt. Das ist wahnsinnig wichtig, ja. Und die Kraft von 6.500 Menschen, die so einen Spirit eingeatmet haben, nicht jeder zum gleichen Maß beim Taken, ja, aber in der Summe doch, das ist was, was uns unterscheidet. Zweiter Punkt, der uns unterscheidet, ist klar, wir sind relativ stark im Digitalen, ja, und zwar bei Serviceplan Media Plus und bei Planet. Und das ist etwas, was uns vorantreibt und was uns Chancen gibt. Der dritte Punkt ist, dass die Internationalisierung funktioniert jetzt endlich, zum Glück, ja. Das heißt, wir wachsen und sind auch profitabel im Ausland und das stabilisiert uns natürlich auch ein Stück weit, weil, wie gesagt, die Märkte unterscheiden sich auch und in manchen Märkten läuft es auch sehr viel besser als in Deutschland. Ja.
Bist du da, Thema Internationalisierung wollte ich auch noch ansprechen, weil als ich vor 12 Jahren bei Serviceplan angefangen habe, ist auch schon echt eine Weile her, da war das Thema Internationalisierung so, der Tenor so, ja, das kostet echt ganz schön viel Geld. Jetzt ist es, blickst du da stolz drauf zurück, weil ich meine, du hast das maßgeblich vorangetrieben, dass es jetzt auch Früchte trägt, vor allem für den deutschen Markt, dass wir davon profitieren. Also es war ja goldrichtig jetzt, 24, das so zu forcieren, wie du es forciert hast.
Total. Ich bin natürlich stolz drauf irgendwo, ja, weil alle versuchen ja irgendwie was zu machen, wo wir irgendwas hinterlassen, ja.
Was beiträgt, genau. Ja.
Und die Internationalisierung, das ist etwas, was ich natürlich nicht alleine gemacht habe, aber was ich eben schon sehr stark eben mit angeschoben habe und wohinter ich sehr stark stehe und dass das funktioniert, das macht mich natürlich stolz, ja. Aber es war am Anfang auch ein bisschen eine Wette, das muss man schon der Ehrlichkeit halber sagen, ja, weil gewusst, ob es funktionieren würde, wussten wir natürlich nicht. Aber wir hatten eben das Gefühl, dass das Ahne für unsere Kunden wichtig ist, ja, dass wir eben über die Grenzen Deutschlands hinaus sie betreuen können, dass es aber auch wichtig für unsere Talente ist, ja, in einem zunehmend internationalen Team zusammenzuarbeiten und uns damit auch attraktiv macht im Markt für Talente. Und der ist genauso wichtig wie der Markt für Kunden.
Das ist jetzt keine Frage, die ich mir irgendwie vorab überlegt habe, aber es ist mir gerade so ein bisschen gekommen. Wir stehen gut da, zweistellig Prozentpunkte. Was denkst du, hat das für Auswirkungen auf unsere Kunden? Sehen die das positiv? Boah, krass, das ist eine Agentur durch schwierige Zeiten. Die müssen was richtig machen. Oder weil ist ja auch immer schwer, als Agentur irgendwie rauszugehen. Ja, wir machen super Profit oder sonst was. Das ist ja so ein bisschen so ein Balanceakt. Mein Gefühl sagt mir, dass uns das gerade hilft, weil wir Stabilität gewährleisten können. Ja-Nein-Fragen sind immer dumm, sollte ich eigentlich nicht machen. Aber siehst du das ähnlich?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dass ein Asset der Serviceplan-Gruppe ist eine gewisse Verlässlichkeit und Stabilität in der Struktur. Und dazu gehört eben auch eine wirtschaftliche Stabilität. Und ich glaube, dass das viele unserer Kunden schätzen, ja. Wo wir manchmal ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass wir nicht als einfach nur große Agentur rüberkommen. Das ist was anderes, ja. Verlässlich und ist ein wichtiges Item. Einfach nur groß sein ist kein wichtiges Item, ja. Und da müssen wir immer wieder ein bisschen aufpassen, dass wir auch das Bild ein bisschen zurechtrücken, ja, im Verhältnis zu den ganz großen Wettbewerbern sind wir keine besonders große Agentur. Ganz im Gegenteil, da sind wir eher der David gegen den Goliath. Ja. Und das ist auch nach innen hin wichtig, dass wir uns nicht vormachen, dass wir ein Riesenladen sind, ja, sondern dass wir eben ein im internationalen Vergleich überschaubar großer, aber dafür innovativerer und trotzdem verlässlicher Gruppe sind.
Ja, ich habe so manchmal das Gefühl, manchmal machen wir uns auch ein bisschen klein. Ich habe witzigerweise vor 2 Wochen auch mit einem Agenturchef, mit dem ich ganz gut befreundet bin, gesprochen, sage jetzt keinen Namen oder sonst was. Bei dem arbeiten auch viele ehemalige Serviceplan-Mitarbeiter. Es ist ja so gang und gäbe. Und der hat mir gesagt, das ist ein absolutes Qualitätssiegel. Der sagt immer, bei Neukundenterminen sagt er den Leuten, sagt, dass ihr bei Serviceplan wart. Das ist ein Qualitätssiegel, das wollen unsere Kunden hören. Und ich, der hier schon seit 12 Jahren ist, ja, es ist irgendwie, ich sage, es ist ein Qualitätssiegel, aber ich sehe das gar nicht so. Wie betrachtest du das? Findest du es gut, sowas wahrscheinlich zu hören, dass andere Agenturen das als Qualitätssiegel betrachten, aber wir machen uns da manchmal auch ein bisschen klein, oder?
Naja, natürlich, klar, wenn du die ganze Zeit im Maschinenraum sitzt, wie wir beide das tun an unterschiedlichen Stellen.
Ja, wir kriegen es gar nicht mehr mit.
Dann kriegst du es natürlich gar nicht mehr so mit und dann hast du natürlich eine Tendenz zu sehen, was alles gerade nicht funktioniert, ja, und wo es Probleme gibt, ja, und übersiehst, dass das Große und Ganze wahnsinnig toll ist und insgesamt ja toll funktioniert und dadurch machen wir vielleicht uns manchmal klein. Das Zweite ist, das finde ich aber gut, ehrlich gesagt, eher, ich finde, wir haben schon eine Kultur, ein Stück weit der Bescheidenheit auch in dieser Agenturgruppe. Das hatten wir schon immer. Das kommt auch echt so ein Stück weit von meinem Vater, ja. Sich nicht so breitbeinig und laut dahinzustellen, wie einer, der mal gesagt hat, dass sie alles billiger, besser und schneller machen, ja. Und am Ende des Tages sind sie gescheitert, ja. Das ist einfach nie unser Stil gewesen. Unser Stil war immer, ein Stück weit Bescheidenheit zu behalten und Bodennähe zu behalten. Was mich aber freut, ehrlich gesagt, wenn es für unsere Kolleginnen und Kollegen ein Qualitätssiegel ist, selbst wenn sie nicht mehr bei uns sind, mal bei Serviceplan gearbeitet zu haben. Weil ich habe schon Freude dran, ja, wenn man eben auch was mitgibt, ja. Und auch wenn sie dann leider nicht mehr bei uns sind. Aber die Leute sagen, das hat mich dann bereichert und hat auch meinen Wert sozusagen erhöht. Das finde ich toll und es freut mich, total cool.
Mal wieder so ein bisschen den Bogen zurück, auch im Punkt auf die Politik zu spannen. Ja, du hast schon ein bisschen so gerade über die politische Instabilität gesprochen, sowohl national als auch international. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, so ein bisschen auf uns zu schauen, auf Deutschland. Wie blickst du auf die kommenden Neuwahlen, die jetzt anstehen? Ja, bist du da voller Vorfreude oder so? Wie blickst du da drauf?
Naja, mit gemischten Gefühlen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also dass die Ampel aufgegeben hat, war richtig, ja, weil die Ampel war irgendwie eine lebende Leiche gefühlt so. Also ein Koma-Patient, wie man es auch immer beschreibt, ja. Aber die hat, ehrlich gesagt, sich nicht mehr wirklich bewegt. Das sind am Schluss einfach die Differenzen, das hat man ja gesehen, zu groß geworden, ja, als dass die noch in irgendeine Richtung gezogen hätten. Und ich glaube, wir haben mit einer Neuwahl die Chance, dass jetzt eine klare Richtung vorgegeben wird und sich wieder was tut und Deutschland vorangebracht wird. Aus meiner Sicht muss das natürlich vor allen Dingen sein, wir müssen die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen, die Attraktivität des Standortes wieder stärken. Das wäre mein Wunsch natürlich, ja. Aber was es auch immer sei, ich finde, Deutschland braucht wieder eine Richtung und darf nicht so dahin vagabundieren. Die große Frage ist, wie gesagt, ich gemischte Gefühle und da haben wir jetzt echt eine Chance her. Die große Frage ist das, wird diese Richtung zustande kommen, weil man darf halt nicht vergessen, dass wir da 2 Parteien haben, mit denen zu Recht keiner zusammenarbeiten will, die aber einfach mal, ich sag mal, 25% der Stimmen ist zu befürchten, ja, aus dem Abgeordnetenpotenzial sozusagen rausnehmen, ja. Und das ist natürlich ein Problem, ja. Und was ich mir für Deutschland halt gar nicht wünsche, ist, dass wir die nächste Larifari-Regierung haben, die eben keine Richtung vorgibt.
Ja, so. Mir ist immer wichtig zu erwähnen, auch, das hat auch, glaube ich, was ein bisschen mit Future Positive oder Positive im Allgemeinen zu tun. Du hast gesagt, die 25%. Ich finde, man muss es auch immer von der anderen Seite betrachten. 75% wählen eben nicht die, ich sag's jetzt auch so, ich darf das sagen, die Radikalen, egal ob links oder rechts, die wählen die nicht. Ja, die sind nicht die Mehrheit. Die haben keine Mehrheit. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, ja. Die Schlauen sind immer noch in der Mehrheit. Ja?
Total.
Und das ist wichtig, auch in der Demokratie. Wie gehst du als Unternehmer auch mit diesen Unsicherheiten um, sowohl wirtschaftlich als auch politisch? Macht dir das Angst an der einen oder anderen Stelle? Oder sagst du, nee, wir als Agentur, wir sind so stark, wir schaffen das, wir würden es nur selbst mit einer blinden Ampel noch 2 Jahre weiter schaffen. Wie gehst du damit um?
Naja, also wenn ich sagen würde, dass ich keine Ängste habe, ja, und keine Sorgen habe, dann würde ich lügen. Natürlich hast du Sorgen und Ängste, so wie wir alle. Und macht einem das Umfeld, in dem wir arbeiten im Moment, nicht nur keine Freude, sondern einfach dann auch Sorgen, ja. Aber ehrlich gesagt, wenn man dann wieder drüber nachdenkt, dann versuche ich schon einfach über die Chancen nachzudenken, die wir haben, ja. Und gerade wir bei Serviceplan sind eigentlich, ich habe jetzt ein paar Krisen, ehrlich gesagt, so mittlerweile schon mitgemacht. Ja, die erste war die New Economy Krise und die nächste war die Finanzkrise und dann kam Covid. Und gerade bei Serviceplan sind wir lustigerweise aus diesen Krisen eigentlich immer gestärkt hervorgegangen. Ja. Mhm. Das ist kein Automatismus, also das ist nicht passiert, weil wir irgendwie so ein Abo haben, nach der Krise besser rauszukommen, als wir reingegangen sind, sondern weil wir uns immer zusammengerissen haben, Mühe gegeben haben und eben auf Chancen gesetzt haben, den Markt verstanden haben. Und deswegen macht es mir dann doch nicht so viel Angst, sondern, glaube ich, haben wir Grund, optimistisch zu sein, im Sinne von wieder, wir haben die Instrumente, wir können eine Krise nicht nur bewältigen, sondern auch als eine Chance am Ende des Tages zu begreifen. Und das werden wir schon hinkriegen.
Welche Potenziale wünschst du dir für unser Geschäft, die die Regierung so ein bisschen fördert? Du hast Standort Deutschland schon gesprochen, aber keine Ahnung, als Unternehmer musst du doch auch den Wunsch haben, so dieses ganze Thema Administration, Bürokratie, wie stark bist du damit irgendwie konfrontiert, wo du sagst, das muss einfach weniger werden?
Also die einfachste Art, den Standort Deutschland, glaube ich, attraktiver wieder zu machen, ist der Punkt, den du gerade selber genannt hast, ist Bürokratie abzubauen. Ich sage dir ein Beispiel.
Sehr gut.
Wir haben ein Projekt ja hier gemacht, um klimaneutral zu sein. Ja. So, das war kein Larifari-Projekt, sondern haben wir uns wirklich zusammen mit einem Externen hingesetzt. Wie viel ist denn so ungefähr unser Ausstoß? Ja, wie können wir den reduzieren? Und den Rest haben wir mit Zertifikaten ausgeglichen. Mhm. Ja, das war ein Projekt, das hatten wir in einem halben Jahr, hat man das abgeschlossen. Ne?
Da waren wir klimaneutral nach einem halben Jahr. Ich erinnere mich.
Genau. Ja, genau. Ganz genau. Ja. So, jetzt kriegen wir eine ESG-Reporting-Pflicht. Mhm. Ja. Da sitzen wir 2 Jahre dran, um bis ins kleinste Detail Klimaausstoß, soziale Kompatibilität, die in unserem Fall, bei uns gibt es keine Kinderarbeit, wir haben ja gar niemanden, der irgendwo in einem Land ist, wo Kinderarbeit wäre,
mhm, ja.
Zu berichten und messbar zu machen, wo ich sage, das kann man schon machen, aber am Ende des Tages kostet es uns eine 6-stellige, vielleicht sogar 7-stellige Zahl Euros. Ja. Und das fehlt uns an anderer Stelle. Und es ist nichts davon besser und anders als davor. Weil wir werden dann sagen, statt 1562 Tonnen werden wir 1328 Tonnen haben. Das ändert die Welt aber nicht. Es ändert auch unsere Welt nicht. Ja. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ist gut gemeint, ja. Schon gut gemeint. Und es ist ja auch grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, dass Unternehmen ihren Ausstoß und das andere Kriterium auch bilanzieren. Aber die Bürokratie, die Art, wie das gemacht wird, die Komplexität, mit der da drangegangen wird, ist so europäisch-deutsch, ja, dass es einfach kontraproduktiv ist. Am Schluss fehlt uns dieses Geld,
ja
um zum Beispiel über Zertifikate Ausstoße zu kompensieren.
Und wir fragen uns, warum die Wirtschaft nicht wächst. Ja, weil
und das ist ja nur mein Beispiel, das ist ein relativ einfaches Beispiel, das ist natürlich im Bauen, bei Infrastrukturprojekten, ja. Ja, wenn ich höre, dass wir irgendwie eine Brücke in Hamburg sanieren, die Jahrzehnte braucht und die aber in ein paar Jahren gebaut worden ist früher, dann merkt man, das lähmt den Standort wahnsinnig und da müsste aber halt einer mal wirklich durchhauen und Dinge vereinfachen. Die andere Sache sind natürlich, wir brauchen wieder günstigere Energiekosten. Ja, das merken selbst wir an den Stromkosten und verschiedene andere Themen. Ja.
Das kann ja KI in Zukunft lösen. Ja, das ist ja so eine große Hoffnung, dass KI dabei hilft, saubere Energie zu fördern und sonst was. Ja, das kam in einer, ich glaube, vor 3 Folgen habe ich mit Eva unter anderem auch dazu gesprochen und mit dem Dr. Andreas Liebel, der auch hier im Haus sitzt, hat gesagt, KI muss die Energiekrise lösen. Ja, das ist so für ihn eigentlich das Allerwichtigste. Deswegen ist es für mich jetzt, glaube ich, an der Zeit, dass wir über das Thema KI sprechen. Ja, und ich glaube, wir haben da viel gemacht in den letzten 12 Monaten. Ja, viel im Detail auch jetzt beleuchtet in den letzten Folgen. Wie bewertest du das so im Allgemeinen, die Fortschritte von KI in Bezug auf unsere Agentur, wenn du jetzt das große Ganze betrachtest?
Also das war für uns dieses Jahr das größte strategische Thema, sag ich mal, ja. Was ist unsere KI-Strategie? Wie bringen wir die auch in die Praxis? Wie bringen wir die ins Geschäft rein? Das war für uns die größte Frage. Und ich finde, wir sind an zwei, im Grunde ist unsere Strategie zweigeteilt und ich finde, an beiden sind wir wirklich vorangekommen. Die eine war die Entwicklung einer Hog-Plattform, das heißt, eines im Zentrum dieser Hog-Plattform steht ein Generative AI-Tool, SPGenerate, ja, mit dem wir Bilder, Videos, Texte produzieren können und das GDPR-compliant und mit eigenen Servern, sodass die Daten auch bei uns gesichert sind und mit gesicherten auch Rechten. Dazu kommt davor ein Baustein, mit dem wir Zielgruppen über Mediadaten, aber auch alle andere Daten über KI eben besser erfassen und auch visualisieren können. So, das ist eine Ausspielplattform. Das ist diese Hog-Plattform, wo über Zielgruppen, Creative Assets und das Ausspielen der Medien letztendlich eine ganzheitliche Plattform ist. Und der zweite Bereich ist das, was wir Agentic nennen. Das ist ein relativ neues Thema. Ja, das haben wir auch vor einem Jahr noch gar nicht vorhersehen können, weil es gar nicht gab, mit dem wir am Ende des Tages Unternehmenslösungen oder Lösungen für Unternehmen bauen können. Das sind Lösungen, die für uns gebaut werden, die aber auch für Kunden
bauen. Ja, ich kann da nur empfehlen, die letzte Folge mit Sebastian Küppers, da reinzuhören. Das ist ein absolutes Masterbrain, was der erklärt, was man, das ganze Thema Recherche oder sonst was, brauchen wir nicht mehr eigentlich. Ja, wir müssen nicht mehr jemanden hinsetzen, der 3 Tage recherchiert, sondern wir schmeißen da den Agenten an und da haben wir innerhalb einer Stunde ein Ergebnis. Das ist zu 80% gut und das kostet nicht viel Geld. Ja, und ich glaube, das ist das, wo wir als Agenturgruppe, glaube ich, und ich merke das auch bei uns und bei mir im Team, wo wir echt gut geworden sind. Ja, wo wir viel effizienter geworden sind. Wir sind viel schneller. Mhm. Ja, und das Gute ist, unsere Kunden merken das auch, dass wir schneller sind. Ja, die rufen dann natürlich auch noch mehr ab. Und für mich war das so mit der wichtigste Wachstumstreiber und auch, dass wir hier gute Leute halten können, weil die mit KI-Tools arbeiten können. Und das für mich so das Faszinierende. Die Leute haben Lust darauf, KI zu nutzen. Ja, und wenn ich von anderen Agenturen höre, die wissen noch gar nicht, wie sie mit dem Thema KI umgehen sollen in der Agenturwelt, dann muss ich ehrlich sagen, da kann ich nur müde lächeln, weil die werden nicht mehr auf den Zug aufspringen, den wir glücklicherweise schon vor über 12 Monaten aufgrund sehr vieler schlauer Köpfe, die wir haben, gestartet sind. Und ich bin gespannt, wo wir in 12 Monaten da stehen, weil du hast gerade gesagt, Agenten wussten wir vor 12 Monaten noch gar nicht, was ist. Was könntest du dir vorstellen oder was wäre für dich so, wo wir in 12 Monaten irgendwie da sitzen und dabei hilft uns jetzt KI? Was wäre so für dich auch vielleicht so ein bisschen so ein Wunsch?
Naja, mein größter Wunsch ist, dass wir den Teil, den wir noch an repetitiven Tätigkeiten haben, ja, wo, wenn man ehrlich ist, keine besondere Intelligenz dafür notwendig ist, ja, dass wir die versuchen, durch KI eben zu ersetzen, dass wir uns konzentrieren können auf die wirklich wertschöpfenden Beiträge, die wir für unsere Kunden leisten können. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch.
Mein Wunsch ist Thema PowerPoint. Ja, wir machen super viel. Wir müssen immer mit super schicken Präsentationen gehen. Aus meiner Sicht braucht man jetzt da nicht so super viel Intelligenz, wenn man das so schön macht. Hauptsache die richtigen Schlagwörter. Und ich wünsche mir, dass ich in 12 Monaten eine KI habe, die ich fütter, sagt, das muss so und so ungefähr aussehen oder sonst was. Ich kann es auch auf dem Papier irgendwie aufzeichnen. Dann scanne ich das irgendwie ein und das baut mir dann in unserem CI eine perfekte Chart. Das ist das, was ich mir wünsche, wo ich glaube, ich sage, da können wir massiv Zeit sparen und ich bin gespannt, ob wir das in 12 Monaten haben.
Abschließend. Und wenn sie nur zu 80% perfekt ist.
Ja, ist doch gut, dann kann ich ja selbst noch ein bisschen Hand anlegen. Genau. Ja, aber das ist so, das kostet mich enorm viel Zeit, weil wir natürlich den Anspruch haben, mit geilen Präsentationen zu unseren Kunden, Neukunden zu gehen. Aber das kostet Zeit. Das ist noch so ein bisschen so Fleißarbeit. Da brauche ich echt Hilfe. Ja, auch ich persönlich. Ich habe bei mir zum Glück Leute, die können das viel besser als ich. Ich zeichne denen manchmal Dinge auf und dann bauen die das. Das ist natürlich albern, sind wir mal ehrlich. Aber in 12 Monaten will ich hier sitzen und sagen, das macht jetzt eine KI und das wäre mega geil. Abschlussfrage. So, im Allgemeinen. Ja, was wünschst du dir persönlich für das kommende Jahr? Und ich bin gemein. Ich schließe Antwortmöglichkeiten aus. Ich mache das auch immer in Bewerbungsgesprächen. Da stelle ich auch immer eine Frage, die veröffentliche ich jetzt nicht. Und ich schließe die offensichtlich Antwortmöglichkeiten auf. Wir wünschen uns Stabilität im Land. Wir wünschen uns Frieden, dass der Angriffskrieg der Russen, dass er endlich endet. Das ist so offensichtlich. Was wünschst du dir, was vielleicht nicht ganz so offensichtlich und nur nicht so naheliegend ist? Auch für dich persönlich oder für uns als Agentur? Du kannst ja nochmal überlegen. Und ich habe mir auch überlegt, was ich mir wünsche. Und mir ist so für mich das Wichtigste, ich wurde letztens in einem Interview gefragt, was so für mich die größte Herausforderung ist. Und für mich die größte Herausforderung ist die Kultur hier, die wir haben, dass wir die erhalten. Eine gute Kultur für Leute, dass wir Spaß an der Arbeit haben. Es ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber das ist mir persönlich unfassbar wichtig, dass wir hier Spaß haben können, weil nur dann können wir gute Arbeit machen. Und ich wünsche mir das, ich bin da auch sehr bescheiden, dass wir das erhalten. Das ist mein größter Wunsch jetzt beruflich für das nächste Jahr.
Ehrlich gesagt finde ich super schlau, was du sagst, wenn ich das sagen darf, weil ich viel und immer wieder drüber nach, ja, tatsächlich diese Kultur zu erhalten, obwohl wir mehr Standorte sind, obwohl wir größer werden, ja, obwohl wir in einem immer agileren Umfeld herumarbeiten, ja, ist wahnsinnig wichtig, obwohl wir jetzt immer wieder von zu Hause aus arbeiten, ist wahnsinnig wichtig. Aber jetzt hast du es ja schon gesagt, deswegen kann ich das ja nicht auch noch sagen, ja, hast mir das weggenommen. Aber ja, es ist leider jetzt auch nicht sehr überraschend, ja. Aber ich würde mir fürs nächste Jahr wünschen, wirklich, dass wir diesen Zug, auf den wir aufgesprungen sind mit KI und den wir auch zu großen Teilen selber auch entwickelt haben, ja, dass wir den erfolgreich durchs nächste Jahr fahren, dass wir alle lernen, mit KI als im Tagesgeschäft umzugehen, ja, dass wir neue Anwendungen finden, so wie du es jetzt gesagt hast, ja, die uns schneller machen, dass wir, wie gesagt, weniger repetitive Aufgaben machen und dafür mehr beratende und kreative Aufgaben übernehmen. Das wäre mir wahnsinnig wichtig, dass wir das hinkriegen. Und das Zweite ist, in der Internationalisierung liegt mir vor allen Dingen am Herzen, dass wir unseren neuen Standort London weiter aufbauen und ausbauen, dass daraus ein Hock wird. Und wenn ich einen dritten Wunsch noch habe fürs nächste Jahr, dann würde ich mir wünschen, dass wir in den USA weiter wachsen, erfolgreich sind und vielleicht dort nochmal einen größeren Sprung machen.
Das sind ganz schön viele Wünsche. Ja, ich kann da nur festhalten, wir werden da in 12 Monaten drauf gucken und dann mal schauen, wie deine Vorsätze laufen, deine Wünsche, meine Wünsche. Ich freue mich drauf, wieder in 12 Monaten mit dir hier zu sitzen und ich danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch.
Danke dir, Benni.
Ciao. So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da und oder eine Bewertung und teilt den Podcast gerne. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.